Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Liebe Kinderdocs, unsere heutige Folge, die würde ich gerne mit einem Geständnis beginnen. Ich glaube, es ist inzwischen schon verjährt und deswegen kann ich es auch erzählen. Ich war noch ziemlich klein und ich war mit meinem Bruder allein zu Hause und da habe ich meine arme Mutter im Büro angerufen und ihr gesagt, komm nach Hause, wenn du meinen Bruder noch mal lebend sehen willst. Oha. Ich selbst hätte das wahrscheinlich schon längst vergessen, aber meine Mutter, die hat mir die Geschichte immer wieder mal erzählt, zum Glück dann mit einem Lachen, wenn es darum ging, wie schwer wir beiden Söhne ihr es manchmal gemacht haben. Wir sind auch wirklich nur ein knappes Jahr auseinander, da gibt es natürlich eine Menge Konflikte, wir haben viel miteinander geteilt, wir haben uns geliebt, aber wir haben uns auch ganz schön gezofft und manchmal auch gekloppt. Na, nicht selten eigentlich. Geschwisterrivalität, das war mir selbst bisher gar nicht klar, das ist durchaus auch ein Fall für die Medizin und deswegen reden wir darüber heute mit den Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni und ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin in Hamburg und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Dr. Charlotte Schulz, auch sie ist Kinderärztin in Hamburg und Sprecherin des Berufsverbands.
Hallo.
Ja, Frau Haupt, vielleicht gleich mal die Frage, hätte meine Mutter mal mit uns zum Arzt gehen sollen? Kommen tatsächlich Eltern mit solchen Problemen zu Ihnen in die Praxis?
Ja, ganz häufig. Aber Ihre Mutter hat das vielleicht selber gemanagt. Und es war nicht bedürftig, hat das selbst auf die Reihe gekriegt. Also es ist ein sehr häufiges Thema in der Kinderarztpraxis tatsächlich. Und zwar vor der Geburt beginnend schon teilweise, vor der Geburt eines Geschwisterkindes. Und hat es auch schon immer gegeben. Ich meine, wir brauchen ja nur zurückgucken in der Geschichte, wie häufig da irgendwelche Geschwister-Rivalitäts-Stories beginnen mit Kain und Abel. Also das hat eine Historie, hat schon immer gegeben. In allen Kulturen spielt es irgendwie eine Rolle. Das heißt, eigentlich ist es was Normales. Aber das ist halt schon geprägt dadurch, dass es eine ganz enge Beziehung ist zwischen Geschwistern, die gleichzeitig Rivalen sind. Dieses geliebter Feind-Ding. Und das führt zu einer Ambivalenz, da kommen wir nachher noch drauf. Also zu einer Zwiegespaltenheit bei den Kindern. Und das birgt Feuer.
Es gibt ganz viele verschiedene Thesen, Hypothesen, was dieser ganzen Geschichte so zugrunde liegt. Und ich glaube, Fakt ist, es gibt keine Gesetzmäßigkeiten. Also es gibt die einen, die sagen, es betrifft vor allem Geschwister, wenn sie gleichgeschlechtlich sind, wenn sie sehr eng beieinander sind, so wie jetzt bei Ihnen, zwei Jungs, ein Jahr auseinander. Aber es gibt genug Beispiele, bei denen das wieder überhaupt gar nicht so ist und gerade die, die so eng zusammen sind, sich irgendwie allerbestens verstehen. Im Grundsatz ist es offensichtlich aber so, dass es schon eine Rivalität ist um Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern, dass es mit der Geburt eines jüngeren Geschwisterkindes anfängt. Da wird häufig von der sogenannten Entthronisierung gesprochen. Und das ist ja das, womit die Eltern zu uns kommen, oft kurz bevor das zweite Kind geboren wird oder kurz nachdem es geboren wurde. Und mit dieser großen Sorge der Eltern, was können wir tun? Wie kriegen wir das irgendwie hin, dass dieses Thema bei uns nicht irgendwie so schwierig wird oder so ein Problem wird? Und man muss sich aber einfach darüber im Klaren sein, dass Geschwister miteinander im Kindergarten, Kleinkindalter die allermeiste Zeit zusammen verbringen. Und ich glaube, es ist in uns Menschen auch ein bisschen drin, sich zu vergleichen, sich zu messen, auch so ein bisschen zu konkurrieren. Und da bleibt das natürlich nicht aus.
Und da gibt es noch einen, weil du gerade gesagt hast, es gibt Hypothesen und Analysen. Was wir tatsächlich in Praxis relativ häufig bestätigen können, ist, dass die sogenannten Sandwich-Kinder, ich erkläre gleich, was das ist, dass die besonders häufig zu knacken haben an dieser Situation. Und das so bezeichnet man Kinder, das ist ja bildlich gesprochen, die erst die kleineren waren, also die zweitgeborenen Kinder, die als Nesthäkchen sozusagen ihre Rolle annehmen konnten. Und dann kommt ein neues Nesthäkchen. Also für diese Kinder ist das oft besonders schwierig. Aber das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, so wie Charlotte eben schon gesagt hat. Es gibt eben auch durchaus Geschwisterkinder, gleichgeschlechtlich, gegengeschlechtlich, langer Abstand, kurzer Abstand, die überhaupt gar nicht offenkundig rivalisieren und andere, die sich eigentlich immer die Köpfe einschlagen. Und also bildlich gesprochen. Und ich kann mich auch erinnern, dass es zumindest in meiner Wahrnehmung körperlicher wurde bei den Jungs zum Beispiel als bei den Mädchen. Das ist auch sowas, das kann man jetzt auch nicht als Regel aufstellen, aber es ist doch eine Beobachtung, dass sie sich anders auseinandersetzen.
Also die kloppen sich nicht, sondern?
Die Mädchen kloppen sich nicht. Genau. Nur es geht ein bisschen zickiger irgendwie. Ne?
Also, ja, aber das, ich möchte auch vorsichtig sein, weil ich muss echt sagen, dass ich das bei meinen Mädchen, die auch anderthalb Jahre auseinander waren, überhaupt nicht erlebt habe. Gar nicht. Und darum, wir wollen hier niemandem was andichten. Ne? Aber wir sprechen jetzt über ein Phänomen, das wirklich häufig ist und wollen auch transportieren, dass es auch normal ist, dass sowas stattfindet und dass man das nicht alles pathologisieren muss.
Nee, also ist ja auch eigentlich total wichtig und es ist ja eigentlich eine große Bereicherung, mit Geschwistern aufzuwachsen und wenn es auch ein Geschwisterteil ist, weil es so, so wichtig ist auch für das soziale Lernen und das ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es sind ganz wichtige Erfahrungen. Es ist wirklich auch mal Frustration aushalten und nicht irgendwie überall der Erste sein und irgendwie oder die Erste zu sein.
Teilen.
Und genau, dieses Teilen, das sind ganz wichtige Erfahrungen, aber gleichzeitig auch diese bedingungslose irgendwie Liebe, die ja doch auch da ist. Also ich glaube, das kann einfach eine große Bereicherung sein.
Und vielleicht nochmal, das haben wir jetzt noch nicht angesprochen, es ist für ein Kind, das unter einer Geschwisterrivalität leidet, unter Umständen eine richtige psychische Belastung. Weil diese von mir vorhin angesprochene Ambivalenz, ich liebe das Baby, wann geht es wieder? Wann ist es endlich wieder weg? Das ist auch schon für kleine Kinder, die spüren, da stimmt was nicht. Das ist mein Geschwisterchen, das liebe ich. Wieso finde ich das jetzt so doof?
Das soll ich lieben, haben mir alle gesagt.
Ja gut, wie auch immer manchmal tun, also meist tun sie es ja auch. Aber es ist so eine Mischung aus Liebe und Eifersucht und Missgunst. Und das macht schon was auch mit den Kindern. Und dann muss man noch dazu sagen, dass Geschwisterkinder ja sehr häufig zu einem Zeitpunkt geboren werden, wo sehr starke emotionale Anforderungen an so ein Kleinkind gestellt werden. Wenn die so mit 2-3 Jahren ihr Geschwisterchen kriegen, dann geben die gerade die Windel ab oder sie lösen sich vom Schnuller oder sie werden in die Kita neu eingewöhnt. Die Familie, wissend, dass bald ein zweites Kind da ist, zieht um. Ja, so.
Und so, das heißt, sie bräuchten eigentlich viel Aufmerksamkeit.
Genau, so passieren dann so Dinge, die sind auch für die Kinder anstrengend in der Anpassungszeit und dann ist es manchmal einfach dann ein bisschen viel, wenn man dann auch noch das Geschwisterchen wuppen muss. Aber grundsätzlich ist das was ganz Normales. Vorhin, als Sie das angesprochen haben mit Ihrem Bruder, da war der Ball eigentlich ganz gut zu uns rübergespielt, weil wir nämlich auch noch mal kurz sagen wollten, dass es durchaus vorkommt, dass diese Geschwisterrivalität eben unbewältigt bleibt, dass die mitgenommen wird.
Also ich glaube, es gibt sie eben in allen Ausprägungen. Normal ist, hier als kleine Message für die Eltern, dass sie sehr präsent sein kann, solange eine Familie in dieser Konstellation zusammenlebt. Dass sich die Art der Auseinandersetzung etwas ändert, aber so ein bisschen diese unterschwellige Rivalität und auch manchmal sehr offene Auseinandersetzung, solange eben alle irgendwie so zusammen an einem Tisch sitzen irgendwie und viel Zeit miteinander verbringen, auch Thema bleibt. Und bei vielen es aber so ist, dass sie nachher, wenn jeder so seine eigenen Wege geht und so ein bisschen seine eigenen Freiräume bekommt, sich ein sehr, sehr herzliches Geschwisterverhältnis entwickelt. Bei manchen aber auch nicht. Mhm. Also das muss man schon sagen, gerade bei denen, wo das doch irgendwie sehr, sehr mit hohem Leidensdruck des einen oder anderen oder aller zu einhergeht, kann es auch sein, dass die sich einfach auch als Erwachsene nichts mehr zu sagen haben. Ne?
Jetzt hatten Sie ja eingangs schon erwähnt, also es kommen werdende Eltern oder Eltern eines zweiten Kindes dann zu Ihnen, weil sie sich Sorgen machen, es könnte diese Rivalität aufkommen. Aber ab welchem Punkt sollten denn Eltern tatsächlich dann hellhörig werden? Also was ist noch okay? Wir haben ja auch gesagt, Rivalität ist normal.
Aber bei den ganzen,
wo hört's denn auf?
Ja, nehmen wir mal zum Beispiel an, die Eltern haben ein neugeborenes Baby und das dreijährige Geschwisterkind ist dermaßen eifersüchtig, dass es eben wirklich, weil es ja auch noch nicht dosieren kann und die Folgen seines Handelns noch nicht abschätzen kann, wirklich so grob wird, dass dem Baby was passieren könnte. Und es ist tatsächlich, natürlich sind es anekdotische Einzelfälle, aber es kommt vor, dass die ihre kleinen Geschwister dann irgendwie schlagen, beißen, ihnen ein Kissen aufdrücken, weil es endlich aufhören soll zu schreien. Natürlich sind das ganz, ganz große Einzelfälle, aber es gibt einzelne Familien, ich glaube, ich habe im Jahr vielleicht immer 2, 3, wo die Eltern sagen wirklich, ich kann mein Baby nicht mit dem Geschwisterkind alleine lassen. Und das ist natürlich eine enorme Belastung für die Familie. Und da ist es sehr wohl gut, wenn man über Strategien nachdenkt, wie man schon, wenn das Baby noch ganz klein ist, das sind ja meist die ersten 3 Monate, wo solche Anpassungsvorgänge beim Geschwisterchen, ich akzeptiere die Rolle des großen Geschwisters, denn die ist auch super, stattfinden, dass man dann eben auch doch einiges dafür tun kann, dass diese Akzeptanz der neuen Rolle gefördert wird.
Genau, da ist uns oder mir auch immer sehr wichtig, dass ich den Eltern auch so ein bisschen diesen Erwartungsdruck versuche zu nehmen, dass nicht alles sofort super sein muss. Dass wir mal sagen, es dauert eigentlich mindestens 3 Monate, wenn nicht gar 6 Monate, bis sich so alles eingeruckelt hat und jeder seine neue Position akzeptiert hat. Und Eltern können viel dazu beitragen, wenn sie das ältere Geschwisterkind schon während der Schwangerschaft einfach ganz gut darauf vorbereiten und das Ganze als gemeinsames Familien, positives, wunderbares Familienereignis ankündigen. Mhm. Und so ein bisschen auch schöne Konsequenzen für das ältere Kind damit verknüpfen. Also auch so ein bisschen diese Position des älteren Geschwisterkindes vielleicht einfach schon mal benennen, beschreiben, und vor allem das Kind auch gut mit einbinden, wenn das Baby dann ankommt.
Ja, genau, das können Kleinigkeiten sein. Die Windel wegwerfen, wofür man sich dann bedanken kann, wie toll das ist, dass es das schon macht. Die Füßchen waschen, solche Dinge. Und der Papi, die Großeltern, die Patentante können mit sozusagen eingebunden sein, um dann Zeit, Quality Time sozusagen, tolle Erlebnisse nur mit dem größeren Geschwister zu haben. Und da sagen wir den Eltern auch immer, es ist nicht so, dass jetzt der Vater plötzlich seine Arbeit kündigen und 8 Stunden am Tag sich um das Geschwister kümmern muss. Aber wenn das Kind weiß, ich habe eine halbe Stunde oder eine Stunde mit Papi, ich habe eine halbe Stunde, wenn das Baby schläft, mit Mami und die sind wirklich nur ganz exklusiv für mich, dann kann das schon einen großen Unterschied machen.
Ja, und es ist auch wichtig, so ein bisschen im Umgang, die Kinder, größeren Geschwisterkinder, nicht selten erlebt man das ja, dass die erst so ganz liebevoll sind, ei, 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 und aus 4-mal ei wird beim 5-mal buff. Und das, oder auch so dieses zu doll küssen, so richtig irgendwie schon so ganz leicht aggressiv. Und dass Eltern dann möglichst versuchen, nicht zu sagen, lass das und nein. Und dann gibt's 100-mal am Tag ein Nein, Vorsicht, nein, du kannst es kaputt machen, Vorsicht, nein, das darfst du nicht. Sondern dass man vielleicht versucht, einfach ein bisschen das umzudrehen und zu sagen, ich würde mal nicht so nah rangehen heute. Irgendwie spuckt deine kleine Schwester besonders viel. Das ist ziemlich eklig. Also ich wäre ein bisschen zurückhaltend. Oder hey, wir haben jetzt gerade einen Moment Zeit, wenn wir jetzt einfach aufpassen, zusammen aufpassen, dass das Baby nicht wach wird, dann haben wir beide jetzt ein bisschen Zeit zusammen. Also, denn sonst schreit es und nervt uns ein bisschen. Also im nicht Extremfall. Wir wollen ja auch nicht, das kleine Geschwisterkind jetzt darf auf keinen Fall verteufelt werden. Aber so ein ganz bisschen einfach nur, dass man nicht immer dieses Nein hat, sondern dass man es einfach ein bisschen positiv umkehrt.
Ja, und dass man auch durchaus Sachen auslobt, die nur das große Kind kann. Und sagt, guck mal, das kann jetzt das Baby noch nicht. Das kannst nur du mit mir machen oder mit Papi, ne? So, also es gibt viele Möglichkeiten. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dann, wenn die dann ein bisschen größer werden, die Kinder, dass man versucht, sie nicht, also dass man sagen, nicht sagt, dein Bruder konnte das in dem Alter schon oder der hatte, deine Schwester setzt sich da immer hin und malt. Also vergleichen ist toxisch. Sollte man, wenn man kann, meiden. Und man sollte so gerecht wie nur irgend möglich sein. Weil Kinder haben einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und wenn die immer wieder erleben, dass man unterschiedlich beurteilt wird, und mit unterschiedlich meine ich nicht, das 4 Jahre ältere Kind darf jetzt irgendwas, was das Kleinste noch nicht kann, sondern einfach diese Fairness, dass klar ist, alle kriegen die gleichen Bedingungen. Und das merken sie sehr wohl.
Gerecht, aber nicht unbedingt. Also nicht immer zwingendermaßen gleich.
Ne? Nee, das geht ja, so, ja teilweise gar nicht, ja, genau. Vom Altersunterschied her.
Genau, aber es ist eben so ein bisschen das Problem, dass unsere Gesellschaft so wahnsinnig leistungsorientiert ist. Wir sind alle so darauf gepolt. Wir kriegen irgendwie Lob und Anerkennung, wenn wir besonders gut in unserer Ausbildung oder in unserem Job sind. Es ist auch irgendwie toll, wenn man irgendwie sportliche Erfolge hat oder diese Dinge so auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und es ist ganz schwer für uns alle und eben auch Eltern von kleinen Kindern, sich davon frei zu machen. Und auch das ist ja was ganz Häufiges, was wir haben, dass Eltern in der Sprechstunde sagen, ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Eigentlich weiß ich, dass alles normal ist mit dem zweiten Kind. Aber da konnte mein erstes Kind schon lange laufen oder konnte schon lange reden oder andersrum. Das zweite Kind überholt das erste in allem, legt die Windel mit ab mit 2, sagt, danke, brauche ich nicht mehr. Und das 5-jährige Geschwisterkind braucht sie aber wirklich noch. Und das sind eben so ein bisschen die Triggermomente, glaube ich, ne, wo man eben gut beraten ist, wenn man jedes Kind nach seinen Fortschritten einfach auch lobt oder das irgendwie sieht und benennt.
So nehmen, wie sie sind. Ne? Ja. Das ist total wichtig. Aufstellen. Und möglichst so, dass jeder hat irgendwie seine Stärken und die dann auch vielleicht ein bisschen entsprechend auch zu boostern und Situationen heraufzubeschwören, wo man die Kinder loben kann. Also wir wissen, dass wenn man zu einem Kind sagt, du bist toll, du bist toll, du bist toll, dann entsteht eine ganz starke Abhängigkeit davon, dass man dem Kind das sagt. Wenn man dem Kind sagt, da hast du aber ein besonders schönes Bild gemalt, das wird Opa unheimlich freuen. Da hast du mir aber jetzt echt super geholfen, ich hätte das gar nicht so schnell ohne dich hinbekommen. Das ist Lob, das an dem für Kinder wachsen können. Und deswegen muss man da schon einen Unterschied machen. Und das Loben und dass man diese Situation vielleicht auch beim älteren Kind heraufbeschwört, indem es gelobt werden kann, können auch die Situation sehr deutlich verbessern.
Die Frage war ja vorhin noch, was sollen Eltern denn tun, wenn sich die Kinder so richtig in die Köpfe kriegen? Und wenn die nämlich älter werden und das Ganze auch so ein bisschen handgreiflicher wird und lautstark wird und sehr nicht nur verbal, sondern körperlich eben wird. Und das sind ja auch Schwierigkeiten, mit denen Eltern oftmals konfrontiert sind, die auch so ein ganzes Familiensystem ganz schön irgendwie belasten können. Das ist auch so eine Sache, wo wir oft sagen, gucken Sie mal einen Moment zu, lassen Sie es mal einen Moment laufen irgendwie. Schreiten Sie ein, wenn der eine oder die andere irgendwie in Gefahr gerät, natürlich. Aber ansonsten, man kann ja auch einfach nur sagen, braucht ihr Hilfe? Oder auch mal gucken, wie weit die Kinder eben untereinander kommen. Und gut ist, wenn man sich nicht instrumentalisieren lässt.
In der Tat. Die Kinder sind auch sehr schlau und manche sind auch so ein bisschen geschickter darin, sich als Opfer darzustellen und so. Ja. Also vor allen Dingen sollte man auch mit der Beurteilung sehr zurückhaltend sein, wenn man nicht vor Ort war, als der vermeintliche, als die vermeintliche Tat stattfand.
Aber es können vielleicht so ein paar Familienregeln helfen, dass man einfach sagt, okay, Streit gehört dazu. Wenn wir uns streiten, bitte versuchen wir, ich sag's jetzt erst extra so, nicht körperlich, nicht mit ganz derben Schimpfwörtern, wenn es irgendwie geht. Also, dass man auch Stopp ist Stopp. Also, dass man so ein paar Regeln miteinander aufstellt, die gelten für alle.
Also. Ja, und wie gesagt, das ist auch, dass wir alle uns immer sagen, es ist normal, dieser Konflikt. Aber er darf eben nicht so böse werden, dass die ganze Familienatmosphäre daran sozusagen in die Binsen geht.
Jetzt haben wir viel über die Rivalität der älteren Geschwisterkinder mit den Babys gesprochen. Gibt es das eigentlich auch umgekehrt, also klein gegen groß sozusagen?
Ja, klar. Logisch.
Wie äußert sich das? Weil körperlich ja dann wahrscheinlich sind die ja unterlegen.
Naja, für eine Zeit.
Was anderes überlegen.
Naja, irgendwann kriegen sie das körperlich auch hin. Aber das ist ja nicht selten, dass auch ältere Geschwisterkinder besonders gut in der Schule sind und irgendwie besonders gut schon im Sport Erfolge vorweisen. Das ist ja schon im Grunde so ein bisschen Erwartungsdruck für kleinere Geschwister. Ne? Und das kann genauso.
Und viele eifern ja auch den Großen sehr nach. Und da können natürlich so Situationen entstehen, wo das kleinere Kind oder das jüngere Kind dann mehr oder weniger ständig über sich hinauswächst, weil es auch schon lesen können will, auch schon dies können will oder das. Das erleben wir durchaus. Aber besonders problematisch kann es werden, wenn jetzt das, was du vorhin einmal angedeutet hast, mit dem Windel abgeben. Es gibt natürlich auch durchaus mal die Konstellation, dass ein jüngeres Geschwisterkind in bestimmten Sachen das ältere Geschwisterkind überholt. Und das ist dann gar nicht so ohne als emotionale Belastung für das ältere Kind. Also es gibt alles Mögliche.
Genau. Also das, ich glaube, Eltern sind gut beraten, wenn, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, sie jedes Kind mit seinen Stärken und vielleicht auch seinen Schwächen und seinen Besonderheiten nimmt, wie sie sind und nicht alle den gleichen Sport machen müssen und nicht alle irgendwie immer den gleichen Freizeitaktivitäten und den möglichst gleichen Freunden oder hinterher laufen müssen, sondern jeder so ein bisschen Platz bekommt.
Seine Neigungen sich, auch entsprechend
zu entwickeln.
Aber wenn das eine Kind dem oder das kleinere zum Beispiel dem größeren ein bisschen nacheifert, aus sich selbst heraus ist dagegen ja wahrscheinlich nichts zu sagen, aber man sollte das größere Geschwisterkind nicht als Vorbild hinstellen.
Nein, genau. Generell nicht. Dieses Vergleichen soll man ja nicht machen. Also wenn man es schafft, sollte man möglichst die Kinder nicht vergleichen und schon gar nicht vor den Kindern die Kinder vergleichen.
Ja. Mein Bruder und ich waren ja nur ein Jahr auseinander. Gibt es eigentlich eine Altersspanne, ab der man sagen kann, da wird es kein Thema mehr?
Nein. Es wird nur, also es gibt Alterskonstellationen, wo wir es häufiger sehen. Aber es ist nicht so, dass es, wenn einer 4 oder 5 Jahre älter ist, grundsätzlich sowas nicht mehr gibt. Nur seltener.
Ja, es gibt natürlich auch Familien, die wirklich ein Nesthäkchen haben, was dann so 8 Jahre jünger ist.
Ja.
Dann gibt's das gibt es dann nicht mehr.
Vielleicht, ja. Meine Schwester und ich sind übrigens auch nur 11 Monate auseinander. Auch noch nicht mal ein Jahr.
Aber sie waren ein Herz und eine Seele.
Als Kinder war es absolut fantastisch. Da ging kein Blatt zwischen uns. Und in der Pubertät kam eine sehr schwierige Phase mit sehr viel Abgrenzung. Und dann im Erwachsenenleben ist es wieder zusammengekommen.
Ja, so ähnlich ist es bei mir auch gelaufen, würde ich sagen. Ja, Rivalität hat ja auch was Positives, das klang ja auch ein bisschen durch schon, man eifert vielleicht dem anderen nach, ne? Es ist ja nicht nur Neid, Missgunst, Eifersucht, solche Sachen. Und naja, das kann ja auch so der Selbstbehauptung durchaus förderlich sein, wenn man sich so ein bisschen auch seine Ellbogen mal ausfährt oder so und sich dann auch reibt. Vielleicht sogar eine Lektion auch fürs Leben, also wie viel Rivalität ist vielleicht sogar ganz gut.
Naja, das haben wir ja eingangs gesagt, das hat auch eine Funktion und die ist auch positiv. Also das, wie Sie gesagt haben, ne? Also dieses sich behaupten, Konflikte auszuhalten, vielleicht auch mal für sich zu entscheiden, auch mal nachzugeben, das hat ja ganz viel, was überhaupt im Leben weiterhilft. Insofern ist das es ist immer so lange okay und gesund, solange niemand nachhaltig Schaden nimmt. Also weder körperlich noch seelisch.
Und wenn Kinder regelrecht unglücklich sind oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen, und das gibt es durchaus, und das passt zu einer Geschwisterrivalität, dann ist manchmal sogar kinderpsychologische Unterstützung erforderlich. Auch das gibt es.
Wir reden ja die ganze Zeit über Psychologie, über Erziehung. Mhm. Gibt es eigentlich auch medizinische Aspekte tatsächlich? Also gibt es eine Therapie für Geschwisterrivalität?
Ja, eigentlich nicht.
Also auf psychologischer Ebene sicher, wenn es ein großes Konfliktpotenzial für Familien oder Einzelne gibt, das klar. Aber sonst ist das mehr, dass wir so ein bisschen über das normale Leben und was es so mit sich bringt, beraten in der Sprechstunde.
Ja, es ist mehr ein Coaching als eine Therapie.
Ja. Wir haben ja schon gesagt, Rivalität, die kann ein Leben lang bleiben bei einigen. Mhm. Warum ist das dann so?
Warum das nicht aufgearbeitet wird?
Ja, warum hört es nicht auf, so wie bei uns beiden zum Beispiel, ist es ja, glaube ich, so.
Ja, genau, wahrscheinlich, ne? Weil einfach die Triggerfaktoren nie aufgehört haben. Also weil es durchaus Konstellationen gibt und das, glaube ich, kennen wir wahrscheinlich alle aus dem Freundesbekanntenkreis. Wir sehen es in der Praxis vielleicht noch mit anderen Augen, aber es gibt Vergleiche, die nie aufhören. Mhm. Und es gibt wirklich viele Faktoren von außen, die Kindern das Leben sehr schwer machen können. Und wenn man immer als defizitär wahrgenommen wird, weil man eben anders ist als sein Geschwisterkind und gar nicht die persönlichen Stärken in den Vordergrund gestellt werden, dann ist das was, was das ganze Leben beeinflussen kann.
Das wollte ich eigentlich an der Stelle auch sagen, dass in manchen Konstellationen die Eltern auch wirklich das unwissentlich natürlich befördern, indem sie diese Ungleichbehandlung, diese verschiedenen Blick auf Kinder haben, durchaus auch, also man kann als Elternteil dafür sorgen, dass diese Geschwisterrivalität blüht. Mhm. Und man, also durch das eigene Verhalten.
Aber ich frage mich, ob die Ungleichbehandlung eigentlich immer vermeidbar ist. Also ich war ja der große Bruder so. Ich musste immer vernünftig sein. Ne? Ich habe das teilweise auch genossen. Das fand ich auch schön, diese Rolle. War aber manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und ich habe aber auch festgestellt, also wenn das zweite Kind kommt, dann ist zwangsläufig die Aufmerksamkeit für das erste nicht mehr so da. Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Also man betütelt ja auch dieses erste Kind wahrscheinlich viel mehr, als dann, wenn kurz danach das zweite kommt. Ist das normal? Oder muss man Eltern irgendwie ermahnen, dass sie versuchen, da keine Ungleichbehandlung?
Das ist normal. Ich glaube, das bringt es mit sich, wenn man einfach 2 oder 3 Jahre lang irgendwie das Einzelkind gewesen ist. Das ist schwer, diese Rolle abzugeben. Und ich glaube, auch wenn Eltern sich sehr bemühen, ist das immer, oder für manche Kinder, ein sehr, sehr schwerer Prozess.
Naja, die Frage war ja so ein bisschen, ist das gut, wenn Eltern sich so verhalten? Also erstmal kann man sich nicht alles aussuchen. Zunächst mal ist das Betüdeln für den Erstgeborenen oder die Erstgeborene, den kleinen Augenstern, auf den man vielleicht lange gewartet hat, ja was ganz Normales. Das heißt, man kann ja nicht von Anfang an schon sagen, wenn ihr plant, mehr als ein Kind zu haben, betüdelt mal das erste nicht so doll. Also das streichen wir jetzt schon mal. Und wenn das zweite Kind dann da ist, dann ist es genauso normal. Wir haben ganz häufig die Fragen der Mütter vor allem. Oh Mann, ich merke richtig, wie ich deutlich weniger Zeit für den Kleinen habe, als ich zur gleichen Zeit für die Große hatte, beispielsweise. Und kann da was passieren? Kommt der zu kurz und so? Wo man eigentlich immer ganz einfach beruhigen kann und sagen kann, das ist normal. Dieses Kind hat seit der Zeit im Mutterleib immer Action vom großen Geschwister im Ohr gehabt. Es lernt von Tag 1, dass es auch mal 2 Minuten warten muss. Die sind ja auch oft leichter zu handeln, diese Kinder, weil die eben von Anfang an nicht ausschließlich im Fokus sind. Aber deswegen kommen sie in der Regel nicht zu kurz, weil sie stattdessen, sie kriegen vielleicht etwas weniger ab von Mama und Papa, aber sie kriegen sehr viel Input durch ihre Geschwister. Und das ist eine andere Form von Zuwendung, aber die ist nicht minder intensiv.
Jetzt kann ja eine Familie nicht nur wachsen durch eine Geburt, sondern es gibt ja auch Patchwork-Familien. Mhm. Und ich kriege vielleicht plötzlich ein Geschwisterkind, was eben kein Baby ist, sondern vielleicht sogar älter als ich. Mhm. Wie gehe ich denn damit um?
Ja, das sind große Herausforderungen für diese Familienkonstellationen. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man die Kinder in diesem Prozess einfach mit einbindet und nicht irgendwie die Tür aufmacht und sagt, so, jetzt ist hier der Paul und der gehört jetzt heute auch dazu. Und zwar für immer. So, also, dass man so ein bisschen einfach auch Kinder mit in diesen Prozess, dass möglicherweise sich eine Familienkonstellation ändert, dass man das auch vorsichtig anbahnt und dass man, ich glaube, das Allerwichtigste in allen Belangen für Kinder ist, dass sie sich auf die elterliche Liebe und diese Verbindung immer verlassen können. Und wenn man das seinen Kindern gut vermittelt, dann darf auch noch ein Paul und noch ein Theo und sonst noch wer mitkommen.
Denke ich auch. Und man vielleicht auch daran denken, dass man bei einer Schwangerschaft auch eine Anpassungszeit hat. Also das, was du eben gesagt hast, wenn man weiß, wir steuern auf sowas zu in unserer Familie, dass man das eben auch anbahnt und vorwarnt und so. Das ist sicherlich gut. Und ja, dieses Versichern, dass sich eigentlich an der Beziehung nichts ändern
und
muss.
Auch Kinder aber ernst nehmen und auch sagen, okay, ich sehe, du bist unglücklich. Ich kann dich verstehen irgendwie, das ist schwierig für dich. Also, dass man nicht sagt, ach, alles ist
reiß
super,
dich mal
wir
zusammen.
Werden uns immer super verstehen und jetzt reiß ich mal zusammen. Sondern dass man auch sagt, hey, ich sehe, du dir geht's nicht gut, das ist total schwierig für dich. So, lass uns mal zusammen irgendwie.
Gib der Sache eine Chance, wir schaffen das schon.
Ja, genau. So. Oder wir nehmen uns jetzt mal ein bisschen Zeit und gucken mal, was würde dir hier gut tun, was würde dir helfen. Also wichtig, ich glaube, in allen Phasen und Belangen irgendwie im Leben mit Kindern ist, dass man sie ernst nimmt und dass man es auch benennt.
Ja, also im besten Fall ist so ein Geschwisterkind natürlich eine Bereicherung fürs Leben. Und ich bin heilfroh, dass ich einen Bruder habe. Das wollte ich auch nochmal ganz klarstellen. Wir sind heute
schönen Gruß, falls
fast
du das hörst.
Genau. Armin, falls du das hören solltest.
Armin und Achim?
Ja, das hat zu einigen Verwechslungen geführt. Ich denke sogar bei meiner Mutter. Die nächste Folge, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Die nächste Folge der Kinderdocs erscheint am 9. August. Dann geht es um das Thema Brandverletzungen bei Kindern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kinderdocs und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.